Werbung, nicht in eigener, sondern in deiner Sache. Die überregionalen Veranstaltungen für das Jahr 2026 stehen fest. Im Juni beschäftigen wir uns mit dem Thema zielorientierte Patientenkommunikation. Wenn der Gedanke, dass deine Patienten nahezu unabhängig vom Preis deinen Behandlungsvorschlägen folgen, sich für dich gut anfühlt, dann melde dich an. Im September dreht sich alles um dich als Unternehmerin und dich als Mensch. Bei Health and Leadership trifft unternehmerischer Input auf Wohlfühleinheiten und Gesundheitsinput. Und schon fast eine Institution gehen wir im November natürlich wieder an den Hockenheimring. Am Freitag stärkst du deine unternehmerische Kompetenz, am Samstag schaust du, was auf der Rennstrecke geht. Alle drei Veranstaltungen haben nur stark limitierte Plätze. Infos und Anmeldung unter www.zahnärztinnen-netzwerk.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn, bin die Inhaberin und Gründerin des Ärztinnen- und Zahnärztinnen-Netzwerks. Und heute habe ich die liebe Jasmin hier mit an Bord. Bei der freue ich mich schon lange, dass wir eine Podcast-Folge aufzeichnen. Unser Thema heute, Patientenreise, ist gleich Honorargewinn oder Honorarverlust. Ich vermute, die Jasmin wird uns gleich noch mehr zu dem Titel sagen und warum wir den gewählt haben. Ich vermute ja, dass es was damit zu tun hat, dass ich mit der Patientenreise das selber beeinflussen kann, aber das soll sie uns gleich selber sagen. Wer ist Jasmin? Jasmin ist Expertin im Netzwerk für professionelle und externe Abrechnungen in der Praxis, begeisterte Referentin für Honorarmaximierung und hat ein Mantra oder ihr Mantra ist das Thema professionelle Dokumentation in der Praxis. Warum das so ist, wird sie uns auch gleich erzählen. So, liebe Jasmin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, liebe Claudia. Ich freue mich sehr, bei dir heute sein zu dürfen. Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt, der allererste Podcast mit mir. Ihr merkt schon, ich verhaspel mich heute.
Ich bin auch
heute
aufgeregt, weil ich hatte auch noch nie einen Podcast mit dir.
Ah, stimmt.
Sind wir beide
wunderbar
aufgeregt,
oder? Genau.
Du, wir sehen, das macht uns Spaß, weil wir sprechen ja, und das ist ja das Schöne häufig bei uns im Podcast, wir sprechen ja nicht über Themen, die unsere Expertinnen nicht beherrschen, sondern wir sprechen ja tatsächlich immer aus der Expertise unserer Expertinnen heraus. Was mich gleich zur ersten Frage bringt, Patientenreise ist gleich Honorargewinn oder Honorarverlust. Warum, liebe Jasmin, wollen wir über das Thema sprechen?
Wir sprechen über das Thema, weil das ein Herzensthema von mir ist. Unter anderem bin ich ja sowohl auch ZFA, das heißt, ich habe früher die Patientenreise aktiv begleitet, aber ich bin auch gelegentlich Patient. Und wenn ich als Patient in eine Praxis oder auch in eine Zahnarztpraxis komme, dann habe ich eine Erwartungshaltung. Und meine persönliche ist natürlich immer, meine Gesundheit geht vor und da investiere ich auch. Und viele Patienten sehen das genau so. Und da fängt es dann schon an, sind wir als Praxis auch bereit, diese Patientenreise mit dem Patienten zu gehen? Und was wollen wir im Honorar dann auch für diese Reiseveranstaltung bekommen?
Das klingt so ein bisschen wie, man muss sich vorher entscheiden, ob man 2, 3, 4, 5, ich glaube, das Höchste, was man kriegen kann, sind 6 oder sogar 7 Sterne. Ich habe keine Ahnung. Also, was ich sicher weiß, es gibt 5-Sterne-Hotels. Es ist also die Frage, muss man vielleicht sich auch vorher überlegen, wie viele Sterne soll denn diese Reise haben, oder?
Zum einen überlegt sich das der Patient natürlich auch bei der Wahl der Praxis. Da gibt es dann äußere Faktoren, Empfehlungen oder auch der Social-Media-Auftritt, den einfach die Praxis schon vorlegt. Und wenn dann einfach mal die Praxis gewählt ist, dann haben wir es auch ein Stück weit in der Hand, weil wir sind der Reiseveranstalter, der uns den Weg einfach weist. Wir haben in aller Regel, und das sollten wir auch immer haben, wir sollten ein Konzept haben, das wir auch mit dem Patienten durchlaufen wollen. Und hier gibt es natürlich diese Patienten, die wir unbedingt wollen. Und es gibt aber auch die Patienten, die wir natürlich dann haben. Aber die werden wir in der ähnlichen Form einfach begleiten müssen, um die entweder an Bord zu bekommen oder dass sie auch den Reiseveranstalter wechseln. Das ist ja die Entscheidung.
Das ist also so ein traumhaftes Bild. Echt, das gefällt mir richtig gut, liebe Jasmin. Mega gewählt.
Ja, also es ist einfach eine Herzensangelegenheit. Also wie gesagt, der Reiseveranstalter ist die Praxis. Und das fängt natürlich ganz vorne an. Ja, ich könnte dir sowohl mal einfach auch ein Bild, wenn du da vielleicht auch in Gedanken einfach mal die Augen schließen möchtest und dir mal als allererstes würde ich da tatsächlich das Negativbeispiel gerne voranschieben, um mal zu zeigen, okay, wo könnte es denn aktuell hapern in den Praxen? Wärst du interessiert?
Ja, klar machen wir das mal. Ich meine, das kann ja jeder, der jetzt unseren Podcast hört, kann ja deine Patientenreise oder zu Neudeutsch Customer Journey, kann die ja jetzt mal mitgehen. Also das heißt, muss ja nicht nur ich die Augen zumachen, sondern jeder, der mag, der uns zuhört, kann das ja auch machen, oder?
Genau. Also stellen wir uns einfach mal zum Beispiel eine sehr moderne Praxis vor. Sie ist vorne an der Anmeldung, ist super schön hell. In der Rezeption ist noch das Logo eingelassen, in einer schönen Farbe, die dich anspricht. Und du machst die Türe auf, kommst als Patient erstmal rein. Der erste Eindruck ist eigentlich hell, freundlich, schön, zum Wohlfühlen. Und an der Anmeldung sitzt eine Person und die schaut gar nicht erst groß zu dir hoch. Sie beachtet dich nicht. Und wenn du dann ganz nah dran bist, dann bekommst du eigentlich nur die Information, sie sind neu. Hier ist der Anamnesebogen, den müssen Sie mir bitte ausfüllen, bitte stecken Sie hier Ihre Karte rein. So, das ist das erste Gefühl, wo der Patient bekommt, okay, ich fühle mich eventuell gar nicht so wirklich willkommen. Und hier entscheidet der Patient das allererste Mal über Geld oder kein Geld investieren. Das ist der erste Punkt. Möglicherweise geht der Patient dann auch in den Wartebereich und bekommt Gespräche von den Patienten mit, wie unfreundlich die ZFA an der Anmeldung schon zu ihm gewesen ist oder zu dem anderen Patienten gewesen ist. Oder er bekommt ein Gespräch mit, weil oftmals sind ja doch Praxen, auch wenn die Türen geschlossen sind, sehr, sehr hellhörig. Und man merkt einfach das Gesprächspotenzial, was da ist. Entweder die Mitarbeiter untereinander sprechen schon komisch miteinander oder man bekommt dann noch ein Telefonat mit oder auch eine Kostenvoranschlagaufklärung. Ja, das müssen Sie bezahlen und es wird einfach nicht herzlich und nicht schön ausgeschmückt. Und so geht der Patient den Prozess weiter. Er beobachtet vielleicht noch die Arbeitsvorbereitung, wenn er ins Behandlungszimmer kommt. Ich sage ganz ehrlich, ich gehe tatsächlich heute noch durch die Behandlungszimmer wie als Azubi. Ich hatte einen Chef, der sehr viel Wert auf Hygiene gelegt hat, schon damals. Und ich sehe natürlich dann an Arbeitsgeräten vielleicht dann auch einen Staub, eine Spinnenwebe. Das alles beeinflusst schon jetzt diese Honorarentscheidung so ganz extrem. Denn in solchen Praxen möchtest du nicht unbedingt das Geld liegen lassen. Dann kommt es zur Behandlung. Du wirst vielleicht nur sehr, sehr knapp aufgeklärt. Und ich bin zum Beispiel ein Typ, ich bin eigentlich immer sehr leger angezogen und bietet den Ärzten und auch Zahnärzten ja schon das Interesse an Zuzahlungsleistungen an. Aber aufgrund von meinem Look wird über meinen Geldbeutel entschieden. Und in der Behandlung wird das auch ganz, ganz oft entschieden. Und wenn wir in der Behandlung über den Geldbeutel des anderen entscheiden, dann haben wir schon ein echtes Problem. Und gehen wir das einfach jetzt mal so durch. Es wurde für den Patienten entschieden, ja, der will das vielleicht eher nicht. Und so zieht sich das dann auch die ganze Strecke durch bis zum Schluss. Dass möglicherweise PZR und alles kein Thema ist. Es wird dann über die PZR zwar gesprochen, aber es wird nicht konkret. Man geht nicht hin und sagt, okay, lieber Patient, sollen wir gleich vorgehen, gemeinsam einen Termin für Sie suchen? Wir haben Sie über die Kosten aufgeklärt, sondern der Patient wird einfach nur im Zimmer verabschiedet. Vielleicht wird es nicht mal an die Rezeption zurückgemeldet. Und hier sitzt der schlimmste Punkt am Ende wieder an der Rezeption. Denn wenn wir hier unseren Patienten nicht gleich in den nächsten Termin einbinden, haben wir eigentlich unseren Future Lose, sage ich es immer, also unseren Zukunftsverlust. Und während dieser etwas negativ skizzierten Reise haben wir mal vielleicht 50% Honorar verloren. Und das klingt satt. Und das ist auch satt. Kannst du es spüren, worauf ich hinaus wollte?
Ich hatte währenddessen ein paar, ich sag mal so, Gedankenblitze, wo ich gedacht habe, kenne ich aus anderen Situationen. Also, wenn ich zum Beispiel bei uns beim Metzger stehe, und da ist eine Schlange oder ich stehe da und die Mitarbeiterin ist gerade irgendwie die Wurstschneidemaschine am Putzen, dann kann ich das verstehen, dass die da nicht mittendrin aufhören will. Aber ich denke mir manchmal, es wäre doch so einfach, die würde mal ganz kurz den Kopf heben und würde zu mir sagen, ich bin gleich bei Ihnen. Und ja, ich stelle dann fest, genau. Ich stehe da vor dem Tresen und ich sag mal, ich bin natürlich relativ auch über meinen eigenen Job, ne? Also als Vertriebstrainerin und Beraterin hast du ja für sowas ein Auge. Meine Tochter und meine beste Freundin, die sagen, du bist unmöglich, weil ich einfach eine ganz kurze Lunte da habe, das weiß ich schon. Aber ich merke, wie das anfängt, in meinem Bauch zu brodeln. Ich kann das jetzt erklären, wo das herkommt. Ich glaube aber, jemand, der eben nicht meinen Job-Hintergrund hat, der kann das nicht erklären. Der merkt aber einfach, dass das ein blödes Gefühl ist. Das Zweite, wo du eben gesagt hast, da sind die Mitarbeiter, die unterhalten sich einfach irgendwie komisch über die Praxis oder sonst irgendwas. Du gehst in den Laden und willst da irgendwie shoppen und da stehen zwei Verkäuferinnen oder zwei Verkäufer, wie auch immer, völlig egal das Geschlecht. Und die beschweren sich gerade über ihre Arbeitsmodalitäten. Da möchte ich am liebsten da hingehen und möchte sagen, wisst ihr was, ich habe hier schon keinen Bock mehr, irgendwas zu kaufen. Und ihr zwei Trollers oder ihr zwei Heinis seid daran schuld. Also, ich habe wieder ein saublödes Gefühl. Und das Dritte, das ist natürlich, finde ich, da ist mir gleich hier Pretty Woman eingefallen, wenn man guckt auf der Basis von den Klamotten und sagt dann zu der oder zu der, die das Patient, das kannst du dir nicht leisten. Wir haben hier nichts für dich. Ja, das kann ich finde, das ist total cool erzählt. Kann ich mich super wiederfinden und ich kann einfach auch mich sofort in so Situationen hineinversetzen, die analog sind, die einfach bei mir im Bauch ein mieses Gefühl machen. Ich kann das jetzt übersetzen, das Gefühl, ne? Ich glaube aber, dass die Patienten können das nicht 100%, sondern das ist etwas, was unterschwellig abläuft und wo man unterschwellig tatsächlich mit seinem Verhalten, vielleicht gar nicht bewusst, tatsächlich dafür gesorgt hat, dass der Patient mit weniger nach Hause geht, als er nach Hause gegangen wäre, wenn ich mich gekümmert hat. Jetzt muss man vielleicht einfach wieder für alle, ne, die da sehr empfindlich sind, ich glaube, dir geht es ja nicht, und du kannst mich ja berichtigen, wenn ich falsch bin, ich glaube, dir geht es ja nicht darum zu sagen, wie kannst du möglichst deinen Patienten auspressen wie eine Zitrone. Aber Nein. zwischen ich behandle den Patienten optimal und dem, was die Kasse bezahlt, da ist ja ein himmelweiter Unterschied.
Richtig. Also es ist nicht nur das. Wir müssen da auch noch Dokumentationsaspekte einfach mit reinnehmen. Wir haben ja eine Dokumentationsverpflichtung. Ich sage immer, jede Praxis braucht eine Du-Kultur, also eine Dokumentationskultur. Und die fängt nicht im Behandlungszimmer an. Wir sind schon vorab verpflichtet, in die Dokumentation einzusteigen. Wenn wir jetzt dieses Bild nochmal uns ganz anders aufziehen, dann haben wir wieder unsere schöne Praxis. Die Rezeption ist schön ausgeleuchtet. Das ist eine weiße Rezeption. Es ist der Praxisname in Licht eingelassen. Wir denken uns nochmal in diese schöne Farbe wieder zurück. So, und jetzt ist an der Anmeldung eine Mitarbeiterin, die zumindest als allererstes mal freundlich hochschaut, wenn die Türe aufgeht. Einfach ein freundliches Lächeln, das sagt schon so viel mehr. Und selbst wenn sie ganz kurz im Telefonat ist, einfach dann kurz überleitet und sagt, kleinen Moment, ich möchte kurz den Patienten begrüßen und sagt, ich bin sofort bei Ihnen. Das verändert dann schon wieder die Haltung. Aber das Entscheidende ist, egal was ich mache, ob ich jetzt am Telefon bin, oder die Türe geht auf, ich bin nicht am Telefon, das herzliche Lächeln. Egal in welcher Situation wir im Leben stehen, wenn wir ein herzliches Lächeln haben, klingen wir anders. Und ich merke das ganz, ganz oft. Ich hatte auch schon selbst das Thema, ich hab tatsächlich versucht, auch mal eine Praxis auch schon am Telefon zu korrigieren. Nicht, weil ich jetzt was Böses wollte, sondern einfach nur, das ging Praxis XY, Meier. Ja, herzlich willkommen, danke. Ich wollte mit dir sprechen, nicht angeschrien werden. Wenn man einfach sagt, zum Beispiel Zahnarztpraxis, Meier, Sie sprechen mit Frau Jasmin Klecker. dann weiß doch der schon mal, mit wem er es zu tun hat, einfach um ins Gespräch zu kommen. Und es wird so extrem anonymisiert und so behandeln wir die Patienten an der Rezeption an manchen Tagen. Und stellen wir uns jetzt vor, die ZFA lächelt, begrüßt. Ach, Frau Müller, Sie sind neu bei uns. Ich habe für Sie hier schon den Anamnesebogen vorbereitet. Den brauchen wir für unsere Unterlagen, um einzuschätzen zu können, ob Sie irgendwelche Themen haben. Zum Beispiel haben Sie eine Medikamentenliste. Das sollten Sie da gut abholen, betreuen. Okay. Ah, die interessieren sich für mich. Ah, die interessieren sich für meine Gesundheit. So, jetzt haben wir schon den ersten Türöffner drin. Das ist natürlich auch Kommunikation. Und im Endeffekt ist es dann auch so, okay, der weiß schon mal, Mensch, die Möglichkeiten bestehen, dass ich hier gut betreut werde. Wenn dann natürlich das Angebot noch ein bisschen vorgehoben wird, das kann man machen, muss man nicht. Dann den Patienten das erste Mal in den Warteraum einfach begleiten, vielleicht auch informieren, wo die Toiletten sind. Und zwischen Wartebereich und Behandlungsbereich sollte ja vielleicht auch nicht gerade immer ein Problem zwischen den ZFAs kommuniziert werden. So, und dann geht es ins Behandlungszimmer und da startet dann die Reise ganz intensiv. Also man muss dann vielleicht auch sagen, ja, wir müssen jetzt erstmal den Befund aufnehmen, gründlich. Und hier sind wir jetzt tatsächlich im Dokumentationsthema drin. Vorhin sind wir ja in Negativbeispiel sehr, sehr schnell durchgelaufen. Aber wenn wir uns jetzt Zeit nehmen für diese Dokumentation der Befunde, jedes Honorar lebt von den Befunden. Wenn man dem Patienten jetzt auch ganz klar signalisiert, wir nehmen hier sehr ausführlich die Befunde auf und dann den Patienten informiert, wir sind jetzt da schon wieder ein Stück weiter, wir gehen da dann nicht nur in Dokumentation, sondern auch in die Information und es ergibt sich ja alles aus einem Paragraphen und wir informieren diesen Patienten und informieren ihn auch schon über erste Kosten oder bieten dem Patienten, und das finde ich immer ganz besonders wichtig, wir planen immer sehr, sehr schnell. Die Zahnärzte, ich kriege sehr häufig sehr große Planungen hingelegt. Und dann heißt, ich soll das alles erstmal planen, aber der Patient kriegt oftmals keinen Besprechungstermin mit oder mal die Überlegung, sollen wir nochmal einen zweiten Termin vereinbaren? Wir haben ihn wieder im Behandlungszimmer. Wir hätten jetzt eher diesen, ja, einen Zukunftsgewinn, wenn wir den Patienten einladen, nochmal zu uns zu kommen oder dann mit ihm gezielt an die Rezeption gehen und diese Termine für die Zukunft auch vereinbaren. Sei das den Termin in 6 Monaten. Wie klingt das für einen Patienten? Mensch, nehmen Sie doch bitte gleich den Termin in 6 Monaten mit. Wir sind immer sehr ausgebucht. Oder nehmen Sie doch auch Ihren Termin für die Prophylaxe gleich wieder mit, denn die sind sehr begrenzt. Zum einen verknappen wir uns selber auch ein bisschen und zum anderen haben wir eine Bindung. Und wenn wir den Patienten, ich sehe ganz oft die Patienten, okay, ich soll eine Planung aufstellen, die kriegen sie per Post zugeschickt, wenn es gut läuft, ruft noch jemand an und da war der Honorarumsatz und zwar außerhalb von der Tür. Der war nicht in der Praxis.
Ich finde immer, wenn ich dir kurz dort ins Wort fallen darf, ich finde immer schwierig, wir müssten ja für einen kleinen Moment, also ich finde immer, wir bräuchten uns ja nur in uns selbst zurückzuversetzen. Also du kriegst so einen Plan und wenn du eine umfangreiche Versorgung im Mund zu machen hast, ne, dann sind ja da lässig ganz schnell mal ein paar tausend Euro, die für dich auf der Uhr stehen bleiben. Und die Frage ist doch, wie und in welchem Umfang wären wir bereit, ein paar tausend Euro auszugeben? Ne? Also ohne, dass man mit uns spricht, ohne, dass jemand uns aufklärt, ohne, dass wir vielleicht nochmal irgendwie eine Rückfrage haben. Und da denke ich mir manchmal, dass ein Riesenbruch dazwischen, zwischen dem, was wir selber erwarten würden, wenn wir uns, ich spinne jetzt mal rum, ein Schmuckstück oder eine Handtasche oder was weiß ich auch immer, ein Fahrrad oder keine Ahnung, was halt ein paar tausend Euro kostet, ein Äquivalent im Betrag. Ich glaube, dass wir dort die Erwartung hätten, dass wir viel mehr beraten und aufgeklärt würden, bevor wir zu dem Thema kämen und sagen, wir hätten ein gutes Gefühl dafür, eben diesen Betrag auszugeben. Und das ist doch, finde ich, wenn ich davon ausgehe, dass ich so bin und ich halte mich nicht für sonderlich speziell, sondern ich würde denken, ich bin in vielen Dingen einfach echt Durchschnitt. Also völlig normal, würde ich denken. Wenn ich da normal bin, dann kennen wir doch den Maßstab. Weißt du, wie ich meine? Und da dann eben zu sagen, okay, schmeiß es in die Post, nach dem Motto, friss oder stirb, wo haben wir schon mal ein paar tausend Euro ausgegeben mit 10 Minuten Beratung oder 3 Minuten oder wie auch immer? Da haben wir doch selber kein gutes Gefühl dabei.
Ich zweimal. Zweimal. Aber das funktioniert nur, und das funktioniert auch beim Patienten nur, wenn das die informierte Person ist.
Wollte ich gerade sagen, weißt du, wenn du dich mit dem Fahrrad ausführlich darüber beschäftigt hast, du hast seit 3 Jahren liest du irgendwelche Fahrradzeitungen, hast, dass ich dich mit deinen Freunden 27 Mal unterhalten, dann böse formuliert, gehst ins Internet, bestellst das Fahrrad, was du haben willst, dann ist gut, dann brauchst du keine Bindung.
Ja, tatsächlich war es bei mir Geschäftswagen. Für mich war ganz klar Rudiment. Ich war sehr rudimentär eingestellt. Und da muss man jetzt einfach sagen, okay, ich war klar in meinem Fokus. Mir ist Farbe nicht wichtig. Mir ist Form total unwichtig. Mir sind Alufelgen unwichtig. Mir ist all das, was mir vielleicht früher als junge Frau wichtig gewesen war, unwichtig. Ich bin in den Laden reingegangen zu der wunderschönen Zitronenhändlerin und habe zu ihr gesagt, passen Sie auf, ich möchte 4 Räder, ich möchte eine Automatik und eine Klimaanlage wäre eigentlich auch noch ganz nett. Punkt. Okay. Dann hat sie gesagt, schauen Sie sich um, haben eigentlich so ziemlich alle Modelle. Und dann hat die trotzdem noch ganz kurz ihren Nutzen von den verschiedenen Modellen erklärt. Ich habe natürlich ein tolles Auto bekommen, aber ich war klar in meinem Fokus. Ich habe ihr gesagt, was ich brauche. Ich habe gesagt, PS sind mir total egal. Es darf so wenig wie möglich kosten. Und Punkt, ich war klar in meiner Haltung. Aber oftmals warten wir gar nicht auf die Haltung vom Patienten. Beziehungsweise wir beobachten sie nicht. Oder was noch viel schlimmer ist, wenn diese Gespräche im Liegen stattfinden. Also ganz, ganz oft beobachte ich noch Praxen, die tatsächlich noch auf dem Behandlungsstuhl beraten. Und es ist tatsächlich, also ich vergleiche so einen Behandlungsstuhl tatsächlich mit so einer Geburt. Nach der Geburt weißt du in aller Regel zwar, dass es ein komisches Ereignis war, aber du hast irgendwie, ja, du hast da so Wolken, du hast ja dann ein Baby in der Hand und dann ist alles schön. Und tatsächlich liegen die Patienten, wenn sie halb schräg auf dem Behandlungsstuhl liegen, auch in der Wolke. Und wenn sie dann rauskommen und es wurde noch nichts gemacht, dann war es nicht so schlimm, aber die Wolke war da. Das heißt, wir sollten mit unserem Patienten auch immer aus dieser Behandlungssituation im Gespräch raustreten. Das heißt, haben wir vielleicht ein kleines Tischchen separat stehen neben dem Behandlungsstuhl oder haben wir ein richtiges Zimmer und dann sollte das Gespräch auch ordentlich geführt werden.
Und Mann, jetzt höre ich ja, ja von den Zahnarztpraxen, die sagen, aber Jasmin, du bist doch Expertin für professionelle Abrechnung in der Praxis. Du weißt doch, was ich für eine Beratung bekomme. Also wie viel ich für nun, jetzt soll ich da so ein Bohai machen? Ich krieg, was ist ich, keine Ahnung, für eine E1, glaube ich, heißt es, ne? 10,20 Euro, keine Ahnung. Ne? So, die Frage ist ja, ist es betriebswirtschaftlich sinnvoll, so viel da rein zu investieren, so ausführlich zu kommunizieren in einer extra Ecke oder wie auch immer, wenn ich das nicht abrechnen kann oder ist es zu kurz gesprungen, weil ich eben sage, ja, vielleicht kriegst du da nur 3,50 Euro für, keine Ahnung, du willst es uns gleich sagen, wie viel man dafür kriegt, aber der Patient geht viel eher mit der für ihn besten Versorgung nach Hause und die beste Versorgung ist ja ganz selten die Regelversorgung, sondern die ist ja typischerweise entweder eine gleich oder eine andersartige Arbeit. Und übrigens zu dem Thema Auto, da kann ich dir erzählen, mir ist auch egal, welche Farbe das ist. Ich kaufe immer die Farbe, die kostenlos ist. Und das ist seit 3 Autos, es ist weiß. Früher konntest du aussuchen zwischen weiß und schwarz. Davor konntest du aussuchen zwischen weiß, schwarz und rot. Und jetzt wird es immer weniger, es ist immer nur, und ich kaufe auch immer nur die Reifen, die auf diesem Auto sozusagen im Preis inbegriffen sind. PS finde ich schon ein bisschen ein anderes Thema. Da finde ich, könnte es manchmal schon ein paar mehr sein. Aber ich bin, glaube ich, auch öfter einfach lange Strecken unterwegs, wo man sowas auch mal merkt. Aber ich habe auch jedes Mal, mein Autohändler ist ein Mann, der ist auch immer völlig von der Rolle, der arme Kerl. dass ich sage, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Wie oft diskutieren wir das Thema? Das, was nichts kostet, kommt auf die Reifen und das, was kommt an Farbe ans Auto. Bei einem anderen können wir weitersprechen. Aber die sind, ist mir völlig egal. Dafür könnte ich 7, 8, 9 Paar Schuhe kaufen. Ich komme nicht in Frage, dass ich die Schuhe nicht kaufe, aber dafür diese Alufelgen. Aber lass uns zurückkommen. Ist es betriebswirtschaftlich sinnvoll, Jasmin, zu sagen, ich mache viel mehr Beratung, also umfangreicher in einer Beratungsecke, in einem Beratungszimmer, also in einem anderen, ich sag mal, Rahmen, als es ich es mir leisten könnte, wenn ich auf die Abrechnungsposition gucke?
Das kommt immer auf den Prozess an und da sind wir dann tatsächlich auch wieder in dem Thema Prozessmanagement. So ein Kostenvoranschlag lebt ja nicht nur von der Krone, die im Endeffekt entsteht, sondern auch von den Zwischenprozessen. Wir sprechen von der Beratung, die muss in den Prozess mit eingearbeitet werden. Es muss die Planungszeit mit in den Prozess eingearbeitet werden. Es muss die Präparation in den Prozess rein. Es muss die Eingliederung mit rein. So, und jetzt kommen noch ein paar Prozesse drumherum. Es kommt die Terminierung mit in den Prozess, es kommt das Warten unter Umständen mit in den Prozess. Wir planen unseren Plan nicht nur ohne. Natürlich habe ich auch schon Klienten betreut, die haben eine Praxis übernommen und da, das ist tatsächlich jetzt 2026 noch, die wollen 550 Euro für eine Krone. Eigenanteil, für eine schöne Krone. Und die haben diese Prozesse einfach nicht mit eingeplant. Das sind Praxisübernahmen gewesen, die dann gesagt haben, ja, also wir können mit den Preisen nicht hochgehen. Der vorhergehende Behandler hat ja teilweise noch weniger verlangt. Das hat alles ein bisschen mit einem Mindset zu tun. Was möchte ich eigentlich als Zahnarzt auch erreichen? Wie viel Zeit möchte ich arbeiten? Das ist ein Thema. Also wenn ich diese Kronen plane, wie viel Zeit möchte ich arbeiten? Wie viel Zeit muss meine Mitarbeiterin investieren? Wie viele Mitarbeiter sind im Hintergrund? Und das alles muss ich in diese Leistung reinpacken. Und da gehört die Beratungszeit mit dazu.
Hilf mir ganz schnell, nur damit ich klar bin. Das heißt also, wenn du einen Kostenvoranschlag oder einen Plan, sag ich jetzt mal, für eine Krone schreiben würdest, dann fußt es auf der betriebswirtschaftlichen Analyse, wie lange brauche ich, um die Krone in der für mich vorgestellten Qualität, Ruhe im Arbeitsprozess, auch wie auch immer, sozusagen tatsächlich abwickeln zu können. Und damit meinst du nicht nur, ich bewege mich in den Positionen, die der Gesetzgeber mir vorgibt, sondern ich stoppe Zeiten, ich notiere Zeiten, wie auch immer, und belege die mit Werten, sodass da unten unterm Strich auf der Basis von Zeiten, Material, wie auch immer, ganz kaufmännisch unten ein Wert rauskommt. Und den muss ich dann sozusagen abbilden über Positionen und über, ich sag mal, Hebesätze oder wie man das nennt, damit ich am Ende das bekomme, für die Zeit, die ich da auch rein investiere. Habe ich das richtig verstanden? Sonst müsstest du mich noch mal korrigieren.
Das ist tatsächlich nur die eine Seite der Medaille, weil das hätte jetzt natürlich die Qualität und auch den Nachteil, dass man sagt, okay, ich mache eine reine Zeitkalkulation. Wir haben natürlich ärztliche Leistungen und ärztliche Leistungen bedürfen auch einer Indikation. Das müssen wir bei unserer Behandlung immer auch wieder berücksichtigen. Ein Beispiel jetzt, wenn wir jetzt bei dieser Krone nochmal bleiben würden, es gibt Zahnärzte, die für die Ästhetik das Zahnfleisch konturieren. Früher wurde ganz oft für die Verwendung dieses Elektrotoms eine Exzession berechnet. Wenn ich das aber für die Ästhetik mache, dann ist ja meine Indikationsstellung nicht, ich muss ein Granulationsgewebe entfernen, was jetzt Leistungsinhalt meiner Exzession zum Beispiel wäre. Also muss ich mir überlegen, welche Leistung ist es anstattdessen. Und also es ist nicht so, dass ich einfach sage, okay, wir machen hier einen betriebswirtschaftlichen Strich, sondern ich muss den Prozess kennen. Und nur die Prozesskenntnis, die hilft mir weiter. Also tatsächlich, wenn ich heute meine Pläne immer noch aufbaue, also ich kriege sehr, sehr große Planungen wirklich mit Gentherapie vorab, Langzeitprovisorien, ganz große Kronenstrecken oder auch Implantatstrecken, dann muss ich in diesen Prozess auch gedanklich reingehen. Das heißt, bei so einer XXL-Planung, die mal unter Umständen auch mal 50.000 Euro kosten kann, je nachdem, wie die Praxis ausgerichtet ist, muss ich in diesen Prozessen mich auch durcharbeiten. Also ich bin ganz oft auch dann dran, dass ich nochmal frage, ja, und in wie viel Präparationssitzungen arbeiten Sie das eigentlich ab? Wie hatten Sie sich denn vorgestellt? Wie viel Zeit nehmen Sie sich vor? Und ich habe für die einzelnen Behandler dann auch immer so eine Ahnung, wo es hingeht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Ohr-zu-Ohr-Versorgung habe, dann präpariere ich die nicht in einer Sitzung. Ja, früher, wir haben das auch schon mal gehabt, dass man Kiefer in einer Sitzung präpariert hat. Aber das machst du ja heute aus den verschiedensten Gründen einfach auch nicht mehr. Man ist ja einfach auch in der Medizin ein Stück weitergegangen. Man sieht das Ganze ganzheitlicher. Und das, also die reine betriebswirtschaftliche Seite reicht nicht aus, sondern ich muss mich mit meiner Materie, ich muss mich mit Material auskennen und dann weiß ich genau, was ich zusätzlich berechnen kann, was ich nicht zusätzlich berechnen kann und wo ist auch mal ein schmaler Grat. Ist es eine rein ästhetische Sache, muss ich aus dem ganzen Rahmen raustreten und es wirklich außervertraglich lösen. Das heißt, es ist weder im GKV-Vertrag und nicht in der konventionellen GOZ, sondern wir wären dann in der Verlangsleistungsthematik drin. Das muss ich schon alles mit berücksichtigen. Und ja, dafür sensibilisiere ich tatsächlich meine Kunden. Ich sensibilisiere auch über Social Media andere. Und langfristig wird das auch mein größtes Feld werden, dass ich sage, okay, Abrechnungsschulung beziehungsweise auch Abrechnungsschulung in Kombination mit Dokumentation, weil das hat alles mit einer Du-Kultur zu tun oder Doc-Kultur. Ja, das geht. Es ist auch ganzheitlich. Abrechnung ist nicht Abrechnung und dann gibt es Behandlung, sondern wir müssen zusammenfließen, sonst wird es nichts.
Bevor ich zu unserer sehr häufigen Abschlussfrage nach den drei wichtigsten Punkten aus diesem Podcast komme, würde ich ganz gerne nochmal einen Bogen spannen darüber. Wir haben ja mit dem Negativbeispiel der Patienten-Journey, das ich ja aus meinem normalen Leben auch tatsächlich mit Gefühl unterlegen konnte, sind wir hin zu dem positiven Thema, weil wir gesagt haben, so können wir mit einer auf den Patienten fokussierten professionellen, ganzheitlichen Patienten-Journey können wir positiv das Honorar beeinflussen. Ich würde sagen, vermutlich einfach sehr viel häufiger die Behandlung durchführen, die uns als Behandlerin auch Spaß macht, nicht die, die der Patient sozusagen mit seinem Geldbeutel beeinflusst. Wir sind hingekommen zu sagen, okay, wenn du dann tatsächlich in den Pläne schreiben bist, also in diesem Thema, wie viel Geld bekommst du denn dafür? Dann geht das nur natürlich auch mit einem Stück weit betriebswirtschaftlichem Know-how, aber auch mit Prozessen, die eben Klarheit schaffen darüber, was brauche ich wann, wofür, was muss ich dokumentieren, um am Ende für diese erbrachte Leistung eben auch das entsprechende Honorar tatsächlich in Rechnung stellen zu können, was dann auch irgendwie rechtssicher, belastbar oder wie auch immer ist. Ich finde, dass dieses Thema mit den Prozessen, ich glaube, dass das ein wirklich wichtiger Punkt ist, um den es geht, in der Praxis sich damit zu beschäftigen. Also was ist unser Prozess, wenn wir so etwas machen? Weil aus dem heraus, glaube ich, hast du ganz schön gesagt, die Doc-Kultur, aus dem heraus können wir dann tatsächlich eine entsprechende Dokumentation und aus der entsprechenden Dokumentation auch das entsprechende Honorar nehmen. Ich glaube, das ist deutlich geworden, wie schon die Rezeption einen Einfluss hat auf das, was, wie offen, sage ich mal, mein Geldbeutel ist oder wie sehr ich gewillt bin zu sagen, ich möchte mehr als das, was die Kasse mir zugesteht. Ich komme zu den letzten drei Punkten oder zu dem letzten Punkt, habe ich ja eben schon gesagt. Magst du uns drei echt wichtige Learnings mitgeben, die zu unserem Titel sozusagen heute passen?
Ja, mit der Patientenreise beginnt auch unser Honorargewinn. Das heißt, wir sollten diesen Prozess uns vorher definieren. Wir kultivieren unsere Praxislandschaft selbst. Das ist für mich die Kernaussage. Ich muss mein komplettes Team mit auf die Reise nehmen. Wir brauchen immer ein Onboarding aller. Also das Schlimmste, was es gibt, ist der Reisebegleiter, der denkt, er ist in Griechenland und eigentlich ist er gerade in Italien. Und regelmäßiges Training und Wiederholen ist das A und O.
Ich finde, das sind hervorragende Schlussworte. Ich weiß ja zufälligerweise, dass du in all diesen Prozessen, also den drei Bereichen des Prozesse definieren, des Onboarding, des kompletten Teams und des Wiederholens und Trainierens, ein guter Sparringspartner ist. Also wer jetzt sagt, ich brauche eine Patientenreise, die mein Honorar maximiert, und sagt, dafür brauche ich die Jasmin, damit die uns begleitet, der kann sich gerne bei uns melden, weil wir wissen fast immer, wo die Jasmin steckt. Oder man sucht Jasmin Klecker. Im Internet findet man auch. Der sichere Weg ist immer über uns. Ich bin mir sicher, dann kannst du Jasmin auch der ein oder dem anderen eben tatsächlich dabei behilflich sein, dass das Behandeln nicht nur Spaß macht, sondern am Ende auch der Zeitaufwand in einem entsprechenden Umfang über das Honorar entlohnt wird, oder?
Da kann ich helfen. Also wir werden uns da immer beschnuppern. Du wirst gerne für uns den Kontakt herstellen und dann gibt es immer die Möglichkeit, uns erstmal kostenfrei kennenzulernen und zu prüfen, hey, passt's?
Oder bist du doch der Reiseleiter für ein anderes Land, ne? Das kann ja sein. Ich danke dir für dieses hervorragende Bild. Finde ich super. Wir sind am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. In unserem ersten Mal sozusagen. Kann man jetzt nicht mehr sagen, du hast noch nie einen Podcast, weil das ist jetzt zu Ende, liebe Jasmin. Ich danke dir, dass du warst und würde sagen, auf ganz bald.
Ich freue mich, vielen Dank.
Mach's gut.
Bis bald, tschüss.